Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio und damit willkommen zu Das war der Tag im Deutschlandfunk. Es waren in jedem Fall 23 ereignisreiche Stunden bis jetzt. Da ist der CDU-Parteitag in Berlin. Friedrich Merz trimmt die Partei auf Regierungskurs und schafft es auch, die CDU hinter sich zu bringen. Er hielt knapp 90% Ja-Stimmen bei seiner Wiederwahl als Parteichef.
Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich sehr herzlich für das großartige Vertrauensvotum und ich freue mich auf die Arbeit, die jetzt vor uns liegt in den nächsten 2 Jahren. Das werden harte Jahre, aber wir werden sie bestehen und wir werden sie mit Rückenwind aus diesem Bundesparteitag bestehen.
Ob sich die 90% sehen lassen können und ob der Rückenwind auch reicht für die Kanzlerkandidatur, darüber sprechen wir mit dem Parteienforscher Professor Ulrich von Alemann. Viel Bewegung auch im Gazakrieg heute Abend. Die Hamas stimmt einem Vorschlag für eine Waffenruhe zu, den Ägypten und Katar ausgearbeitet haben. Israel prüft noch, hält aber gleichzeitig an dem seit Wochen geplanten Angriff gegen die letzten Hamas-Stellungen in der Stadt Rafah erstmal fest. Genau davon versuchen die USA, Deutschland und viele andere Staaten Israel ja unverändert abzuhalten. Weiter konfliktbeladen auch die Lage rund um den Krieg in der Ukraine. Russland kündigt Atommanöver an, droht gleichzeitig Großbritannien. Und am selben Tag hört der Bundeskanzler bei einem Besuch in Litauen, dass aus Sicht der baltischen Staaten alles viel zu lange dauert, was den Aufbau einer glaubwürdigen Abschreckung gegenüber Russland betrifft. Und letztes Stichwort Dresden. Dort gibt es immer mehr Indizien, dass zumindest einer der 4 Täter, die den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke beim Plakatekleben am Wochenende brutal zusammenschlugen, aus der rechtsextremen Ecke kommt. Doch zunächst nach Berlin. Über einen nach seiner Wiederwahl strahlenden Friedrich Merz und eine CDU, die sich mit ihrem neuen alten Vorsitzenden selbst vergewissert, dass sie auch programmatisch wieder etwas zu bieten hat, berichtet Frank Kappelan.
Maximal 4 Jahre Ampel in Deutschland sind genug.
Es dauert nur wenige Minuten, da wird auch dem Letzten im Saal klar, dieser CDU-Chef will Kanzler werden.
Jeder Tag früher, den dieses Schauspiel ein Ende findet, ist ein guter Tag für Deutschland.
Merz macht Mut. Wir können das schaffen, auch wenn uns die AfD bei den Landtagswahlen im Osten im Nacken sitzt. Hier und jetzt folgt ihm die Partei jubelnd.
Es ist die CDU, die die Kraft, die Entschlossenheit und die Bedeutung hat, stabile Regierungen auch in Ostdeutschland zu ermöglichen.
In den Beliebtheitswerten liegen CSU-Chef Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst deutlich vor Friedrich Merz. Nach den Landtagswahlen soll die K-Frage offiziell entschieden werden. Und bis dahin will der Vorsitzende liefern. Er redet nicht so scharf wie manchmal im Bundestag und macht doch klare Ansagen.
Wir wollen das sogenannte Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen. Schon der Name Bürgergeld klingt doch viel zu sehr nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und genau so wird es ja auch von vielen verstanden.
Leistung muss sich wieder lohnen, erklärt der CDU-Chef. Merz rechnet mit der Wirtschaftspolitik der Ampel ab und bringt eine Agenda 2030 ins Spiel, mit der der Industriestandort und der Wohlstand Deutschlands gesichert werden müsse.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland erwarten ebenso wie die Wirtschaft insgesamt von uns wieder eine Wirtschaft- und Arbeitsmarktpolitik, die vor allem, liebe Freundinnen und Freunde, die Fleißigen nicht bestraft, sondern belohnt. Wir brauchen eine Agenda für die Fleißigen in Deutschland.
Die Partei wieder konservativer und erkennbarer zu machen, das ist sein Ziel. Im neuen Grundsatzprogramm ist von deutscher Leitkultur die Rede, von einem Islam, der sich zu unseren Werten bekennen müsse. Die Christdemokraten wollen über die Rückkehr zu einer Wehrpflicht diskutieren. Merz lässt die Ära Merkel hinter sich. Daniel Günther, der in Schleswig-Holstein mit den Grünen regiert, warnt, die politische Mitte nicht zu vergessen.
Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man über Inhalte spricht oder über die Art, wie wir Politik gemacht haben, auch zu den Zeiten von Angela Merkel. Und da haben wir eben viele Wählerinnen und Wähler, die wir zu uns zurückholen können.
Merz grenzt sich von SPD und Grünen scharf ab, will aber keine Koalitionsaussagen machen. Anders als Günther lehnt er auch jegliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei ab. Mit der AfD wird eine Kooperation ohnehin ausgeschlossen. Das bekräftigt auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Mit solchen Typen möchten wir nichts zu tun haben. Und solche Leute dürfen nicht eine Sekunde in Deutschland Verantwortung übernehmen. Nicht eine Sekunde.
Dass sich die Partei hinter ihrer Spitze versammelt, das zeigt sich dann auch bei den Wahlen.
Das entspricht einer Zustimmung von rund 90%. Lieber Friedrich Merz, herzlichen Glückwunsch.
Generalsekretär Carsten Linnemann wird sogar mit 91% im Amt bestätigt. Beide führen die Partei nun gestärkt in wichtige Wahlen. Und Merz schwört schon einmal auf Erfolge ein.
Und wenn wir uns dann auf dem nächsten Parteitag wiedersehen, dann möchte ich besonders herzlich begrüßen den wiedergewählten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen, den neuen Ministerpräsidenten in Thüringen Mario Vogt und den neuen Ministerpräsidenten von Brandenburg Jan Redmann. Die drei möchte ich gerne hier auf unser Parteitag dann begrüßen.
90% Zustimmung. Frank Kappelan berichtete über einen zufriedenen Friedrich Merz. Die CDU hat also Friedrich Merz als Parteichef eindrucksvoll bestätigt und dieser trimmt die CDU auf Regierungskurs. Auch das war unüberhörbar am ersten Tag des CDU-Parteitags in Berlin. Reden wir also über diesen wiedergewählten Friedrich Merz und seine Themen. Und das habe ich vor der Sendung mit Professor Ulrich von Ahlemann getan. Er ist Politikwissenschaftler, Parteienforscher und hat den CDU-Parteitag verfolgt. Guten Abend, Herr von Ahlemann.
Guten Abend, Herr Gers.
Herr von Ahlemann, fallen wir gleich mit der Tür ins Haus. 90% Zustimmung für Friedrich Merz. Ist er damit, auch wenn die Entscheidung erst im Frühherbst fallen soll, der Kanzlerkandidat der Union?
Meiner Ansicht nach ist das Bonbon gelutscht. Er hat ein ordentliches, gutes Ergebnis, kein überragendes Ergebnis, keine 100%, wie Martin Schulz von der SPD, der ein halbes Jahr später dann schon fast von der Bildschwäche verschwand. Also es war, wie man in der Politik sagt, ein ehrliches Ergebnis. Es gibt rund 100 Delegierte, die haben sich nicht mit ihm anfreunden können. Das ist aber eine kleine 10%ige Minderheit und die wird sich weiter melden. Aber 90% sind ein Wort. Ich glaube, dass die Kanzlerkandidatur ihm nicht mehr genommen werden kann, weder von Söder noch von Wüst.
Aber könnte nicht möglicherweise Friedrich Merz noch über sich selbst stolpern?
Genau, das wird häufig spekuliert. Er ist manchmal unkontrolliert, er ist manchmal cholerisch und neigt zur Dünnhäutigkeit. Er hat sich aber durchaus in den letzten Monaten schon etwas besser im Griff gehalten. Und er hat sich in dieser Rede, die er heute gehalten hat, auch deutlich diszipliniert und seine Helfershelfer, die an der Rede mitgewirkt haben. Also die Rede war eher staatstragend, nicht polemisch, angriffslustig. Die Grünen kriegten ihr Fett weg, besonders die SPD. Nicht der Kanzler, er wurde nicht erwähnt, nicht die Vorkanzlerin, die Frau Merkel, wurde auch nicht erwähnt. Aber wo er ganz stark am Ende wurde und da wurde es richtig laut im Saal, das war bei der Ablehnung der AfD. Da wurde er ganz temperamentvoll und das hat ihm der Saal mit großem Beifall, auch Beifall während seiner Rede, gedankt.
Über die AfD reden wir gleich noch, Herr von Ahlemann. Zunächst mal vorher noch zur Rede selber, wenn man ein generelles Fazit ziehen sollte. Es war ja bei dieser Rede deutlich herauszuhören, Friedrich Merz trimmt seine Partei, die CDU, auf Regierungsübernahme. Und das ja nur gut 2,5 Jahre nach dem Desaster bei der letzten Bundestagswahl. Nun soll ja von so einem Parteitag ganz grundsätzlich immer die Botschaft ausgehen, die da lautet, die CDU ist wieder da. Würden Sie sagen, die CDU ist wirklich wieder da?
Ja, sicher ist die CDU wieder da. Sie war ja eigentlich nicht wirklich weg. Sie ist die stärkste Oppositionspartei. Sie war ungefähr auf Augenhöhe bei der letzten Bundestagswahl mit der jetzigen SPD-Regierung als Partei und Kanzlerpartei. Aber sie hat ja bekanntlich in den letzten Monaten und 2 Jahren kräftig aufgeholt und die SPD bei weitem distanziert in den Umfragen. Um die 30% für die CDU, CSU und um die 15% für die SPD. Also die CDU ist da, sie ist auf dem Sprung. Man weiß nie, was dann in der Politik wird. Man kann auch als Tiger springen und als Bettvorleger landen. Aber die CDU spielt eine ganz große Rolle. Und augenblicklich würden, wenn es sowas wie die englischen Buchmacher gäbe, würden die Wetten ganz eindeutig für eine CDU, CSU geführte nächste Bundesregierung ausgehen.
Nun steht Friedrich Merz ja für eine wieder etwas konservativere CDU. Ist dieser Kurs richtig, Herr von Alemann, um die CDU auch wirklich wieder stark zu machen? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass es ja auch um Wechselwähler geht, die man vielleicht von der Ampel zurückgewinnen möchte, die aber eben vielleicht von der Ampel enttäuscht sind, aber eben nicht stockkonservativ ticken, um es mal so auszudrücken. Ist Friedrich Merz dafür der Richtige?
Ja, gut, er versucht es. Er versucht einerseits, deutlich konservative Signale zu setzen. Dafür steht die schon seit Tagen diskutierte, neu wieder hervorgeholte Leitkultur, dieser Begriff des Patriotismus auch. Er nennt es aber einen weltoffenen Patriotismus, den er befürwortet. Er will aber auch ganz besonders Freiheit betonen. Das ist ja eigentlich das Leib- und Magenthema der FDP. Er will Politik für freie, freiheitliche Menschen machen. Er sagt, wenn man Frieden und Freiheit haben will, darf man die nicht gegeneinander ausspielen. Denn Frieden bekommt man nur mit Freiheit. Freiheit ist das Erste. Also er will gerade in diese liberale Tradition des Freiheitsbegriffs mit sich einmischen und sich einbringen. Und neben diesen eher konservativen Signalen und liberalen Signalen hat er auch eben gut Mitte-Signale, wenn man so will, nämlich die Sozialpolitik, von der er weiterhin sagt, wir haben das alles erfunden, die wichtigsten, also die dynamische Rente, der Mindestlohn, alles haben wir im Grunde in den Jahrzehnten unserer Regierung erfunden und weitergeführt. Und wir wollen nur, das ist wiederum mehr die konservative Akzent, wir wollen nur das mit den Menschen und durch die Menschen, was natürlich ein Gemeinplatz ist, machen. Und wir glauben nicht an den Staat, dass der alles kann und dass der alles leiten soll. Das ist die Sache der SPD und der Grünen. Und dann wird er natürlich doch mal auch kräftig polemisch.
Wenn Sie einen Strich drunter machen, Herr von Alemann, würden Sie sagen, diese Mischung stimmt?
Ich glaube, für ihn und für seine Ziele, für die CDU, CSU heute und morgen stimmt das durchaus, diese Mischung. Ich glaube, er hat das Beste aus seiner Situation gemacht, was er machen konnte. Und er ist sogar so ehrlich gewesen, dass er auch zu selbstkritischen Tönen sich bereit erklärt hat. Er hat gesagt, ja, wir haben den Rechtsextremismus unterschätzt, wir haben den Islamismus unterschätzt und wir haben seit Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft, sagt er jetzt. Wir haben die Bundeswehr vernachlässigt. Und insofern macht er etwas, was man früher von ihm nicht so erwartete, sich auch ein bisschen selbstkritisch geben. Also ich denke, die CDU wird nicht mehr umhin können, ihn im nächsten Jahr als Kanzler, also wahrscheinlich im Herbst schon dann, als Kanzlerkandidaten auf den Schild zu heben.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr von Alemann, die Ankündigung von Friedrich Merz gegenüber der AfD klare Kante zu zeigen. Nun haben wir ja eine Sondersituation oder ich sag mal eine besondere Situation und zwar in Ostdeutschland. Da haben wir eine starke AfD, die sogar in den Umfragen vor der CDU liegt. Und die CDU muss hier punkten, will sie auch bundesweit am Ende die Nase vorn haben. Beißt sich da nicht was, wenn man auf der einen Seite sich auch noch, ich sag mal, liberal gibt, bürgerlich und vielleicht auch etwas nicht ganz so konservativ und auf der anderen Seite aber gegenüber der AfD klare Kante zeigen muss?
Das ist eine absolut offene Tür für die CDU, gerade für die CDU in ostdeutschen Ländern. Mario Vogt, der CDU-Chef von Thüringen, hat es in der letzten Zeit deutlich gemacht. Ja, so ganz super klar grenzt er sich nicht an eine mögliche Unterstützung der AfD ab, wenn er will um jeden Preis, sagt er, Ministerpräsident werden nach der nächsten Wahl. Weiterhin macht die CDU im Osten meiner Ansicht nach einen Fehler, sich weiterhin absolut von der Linkspartei und von der, was von ihr übrig ist, abzugrenzen. Sie grenzt sich wirklich allerdings nicht von der Wagenknecht-Gruppe ab, weil eine Partei, die in Thüringen den Ministerpräsidenten stellt mit Ramelow, die kann man nun wirklich nicht mehr als linksextremistisch, linksaußen und unakzeptabel mehr desavouieren. Also da ist noch eine wirklich ganz offene Tür, was in den ostdeutschen Ländern wird, wenn die CDU nicht stärkste Partei wird. Und das wird sie wohl in Sachsen und in Thüringen wohl kaum werden, vielleicht in Brandenburg. Und dann ist es mit der verbalen Abgrenzerei plötzlich ganz schwierig geworden, weil irgendwie muss dann ja regiert werden.
Heißt ganz kurz und bitte um eine kurze Antwort, die CDU muss sich in dieser Frage, was Linkspartei, möglicherweise auch Wagenknechtpartei betrifft, etwas lockerer machen?
Meiner Ansicht nach ja. Sie sollte nicht den Fehler machen von früher, eine Ausschlusseritis zu betreiben. Es ist gut und richtig, wenn sie die AfD ausgrenzen sagt, mit der auf jeden Fall nicht, ohne Wenn und Aber, hoffentlich bleibt es dabei. Aber an anderen Stelle müsste die CDU sehen, es muss ja auch irgendwie regiert werden mit irgendeiner Konstellation. Und eine Allparteienregierung aller Parteien gegen die AfD ist auch nicht gerade das demokratische Gelbe vom Ei.
sagt Professor Ulrich von Alemann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Und damit zum Krieg im Gazastreifen, wo es seit heute Nachmittag unzählige Appelle gab an Israel, sich im Gazakrieg doch noch bzw. doch endlich auf einen Waffenstillstand mit der Hamas einzulassen. Grund ist, dass die Hamas sich offenbar nochmal bewegt hat und ihrerseits einen Drei-Punkte-Plan zustimmte, an dem Ägypten und Katar lange gefeilt haben, um Feuer und Wasser, sprich Israel und die Hamas, doch noch zusammenzubringen. Martin Dumm.
Bis heute Mittag sah es noch danach aus, als seien die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza gescheitert. Aber nun, so berichtet der Fernsehsender Al Jazeera, habe die Hamas den von katarischen und ägyptischen Vermittlern unterbreiteten Vorschlag akzeptiert. Demnach stimmt die Hamas einer zunächst 40-tägigen Waffenruhe zu. Die israelische Armee ziehe sich währenddessen aus Rafah zurück, heißt es im arabischen Nachrichtensender El Arabiya. Die Hamas sei bereit, im Austausch gegen 800 bis 1000 palästinensische Gefangene, 33 Geiseln, allesamt Frauen, freizulassen. Arabische Sender berichten am Abend, dass zudem eine weitere 42-tägige Waffenruhe geplant sei.
Martin Durm berichtete, was bislang über den Plan für einen Waffenstillstand im Nahosten bekannt ist. In jedem Fall bringt das alles Israel gewaltig unter Druck, denn würde es der erwähnten Waffenruhe zustimmen, von Geisel- und Gefangenaustausch ganz zu schweigen, dann könnte, ja müsste Israel wohl auch seine seit Wochen angekündigte letzte große Offensive gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens abblasen. Und offenbar steht es in diesen Stunden spitz auf Knopf, ob es zu einem Deal kommt. Israel fährt derweil zweigleisig weiter. Rafah wird bombardiert, aber das Türchen für eine Waffenruhe, das bleibt auch offen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Der Ball liege nun wieder im Feld von Israels Premier Netanyahu, heißt es Medienberichten zufolge aus diplomatischen Kreisen. Demnach habe die Hamas einem ägyptischen Verhandlungsvorschlag zugestimmt. Israel soll sich mit einem vergleichbaren Vorschlag zuvor bereits einverstanden erklärt haben. Vorausgegangen waren längere Treffen, an denen unter anderem auch der Chef des US-Geheimdienstes CIA, Burns, und der Premierminister von Katar, Al-Thani, teilgenommen hatten. Israels Reaktion ist noch unklar. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, sprach von einem so wörtlich Trick der Hamas. Sein Einfluss bei den Verhandlungen gilt aber als gering. Aus Regierungskreisen hieß es, der Vorschlag werde jetzt geprüft. Israels Armee hatte zuvor mit der Evakuierung von Teilen der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen begonnen. Viele hier sind bereits mehrfach vor den Kampfhandlungen geflohen und leben in Zelten. Nun soll es nach Al-Mawasi gehen, ein Gebiet am Meer im südlichen Gazastreifen, das als humanitärer Bereich bezeichnet wird. Auch diese Mutter ist betroffen. Weinend sagt sie der Agentur AP. Wo soll ich hin? Ich habe kein Geld, nichts. Meine Kinder und ich sind müde. Wo soll ich hin? Das Leben ist schwer und wir werden auch von den Bewohnern von Rafah gedemütigt. Ich habe Kinder und mein Mann ist von den Israelis inhaftiert. Der Mann meiner Tochter wird vermisst. Ich habe kein Einkommen. Der Tod ist besser für uns. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmondes hatten tausende Menschen angefangen, das Gebiet zu verlassen. Die Maßnahme gilt als Vorbereitung einer Bodenoffensive in Rafah, wo Teile der Hamas-Führung und mehrere der Geiseln vermutet werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Bürger am Abend des Holocaust-Gedenktages, der heute begangen wird, darauf eingestimmt, dass sein Land zur Not ohne internationale Unterstützung handeln werde. Wenn Israel gezwungen ist, das allein durchzustehen, dann werden wir das tun und weiter unsere Feinde schlagen bis zum Sieg. Auch wenn wir allein sind, werden wir weiterhin das menschliche Böse bekämpfen. Als Premierminister von Israel, des Landes einer stolzen Nation, die es seit Jahrtausenden gibt, sage ich, kein Druck, keine internationalen Resolutionen werden uns davon abbringen, uns gegenüber denen zu verteidigen, die uns zerstören wollen. Angesichts der weit über einer Million Menschen, die in Rafah Schutz suchen, hatte auch die Bundesregierung für den Fall einer Bodenoffensive vor einer humanitären Katastrophe gewarnt.
Kommt doch noch ein Geiseldeal im Nahen Osten zustande? Die Puzzleteile, die dazu heute in Israel zusammenkamen, hat Jan-Christoph Kitzler zusammengetragen. Damit zum Krieg in der Ukraine und den wachsenden Spannungen drumherum. Als da sind vor allem unverhohlene Drohgebärden Russlands. Mitten im Krieg ordnete Präsident Putin eine Übung der russischen Atomstreitkräfte an. Das war am Vormittag. Am Nachmittag dann folgten klare Botschaften in Richtung Großbritannien. Björn Loschke mit den Details.
Britische Militärziele innerhalb und außerhalb der Ukraine könnte Russland ins Visier nehmen. Damit hat Russland gedroht, sollte Kiew von Großbritannien gelieferte Raketen für Angriffe auf Russland nutzen. Das Außenministerium in Moskau erklärte, es habe den britischen Botschafter in Russland einbestellt und der sei gewarnt worden. Eine Reaktion auf ein Interview, das der britische Außenminister David Cameron in der vergangenen Woche gegeben hatte. In dem sagte Cameron, die Ukraine habe das Recht, Ziele auf russischem Staatsterritorium unter Beschuss zu nehmen. Der britische Botschafter sei nun nachdrücklich darauf hingewiesen worden, so das Außenministerium in Moskau, dass die feindliche Aussage Camerons im direkten Widerspruch zu früher gemachten Zusicherungen Großbritanniens stehe. Die Übergabe von Langstreckenmarschflugkörpern an das ukrainische Militär sei an die Bedingung geknüpft gewesen, dass die Waffen unter keinen Umständen gegen russisches Territorium eingesetzt werden dürften. In seinem Interview habe sich der britische Chefdiplomat von dieser Position distanziert und sein Land, so das Außenministerium in Moskau, de facto als Konfliktpartei anerkannt.
Neue Drohgebärden aus Russland, diesmal gegen Großbritannien, Björn Blaschke berichtete. Drohgebärden begegnet man am wirkungsvollsten mit Abschreckung. Und genau diesem Zweck dient auch der Aufbau einer ständigen Bundeswehrbrigade in Litauen. Die Drohgebärden aus Moskau von heute verschafften nun dem heutigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz ungewollt zusätzliche Aktualität. Und unbequem wurde es für Olaf Scholz auch, denn den baltischen Staaten dauert der Aufbau einer militärischen Abschreckungskulisse einfach viel zu lange. Steffen Wurzel ist mit dem Kanzler nach Litauen geflogen.
Es wird scharf geschossen auf dem Truppenübungsplatz ganz im Osten Litauens. Deutsche und französische Soldatinnen und Soldaten üben hier gemeinsam mit Litauern den Ernstfall, also einen Angriff russischer Kräfte. Die Grenze zu Belarus, dem engsten Verbündeten Russlands, ist nur wenige Kilometer entfernt. In einem Bundeswehr-Schützenpanzer vom Typ Puma lässt sich der deutsche Bundeskanzler über einen Teil des Übungsplatzes fahren, gemeinsam mit Litauens Präsident Nauseda. Die Symbolik dahinter könnte deutlicher nicht sein. Deutschland meint es ernst mit seinen Beistandsversprechen für Litauen und die beiden anderen Staaten. Olaf Scholz.
Deutschland steht unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten. Und das bedeutet, dass wir einander Schutz gewähren und dass sich alle Staaten darauf verlassen können, dass wir jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werden.
Diese Versprechen des Bundeskanzlers will Deutschland in den nächsten Jahren mit konkreten Taten unterfüttern. Die Bundeswehr plant, bis Ende 2027 eine Brigade fest in Litauen zu stationieren, mit fast 5000 Soldatinnen und Soldaten. Kein einfaches Unterfangen, denn vor Ort müssen Kasernen, Werkstätten und Übungsgelände gebaut werden, außerdem Wohnungen und andere Einrichtungen für die Familien der Bundeswehrangehörigen. Mit Kosten von 6 bis 9 Milliarden Euro rechnet man im Bundesverteidigungsministerium. Die Finanzierung bisher offen. Mit wie viel Geld sich die Regierung in Vilnius an den Kosten beteiligen kann und wird, bleibt bei Scholz Besuch in Litauen offen. Präsident Nauseda lobt das deutsche Engagement in seinem Land. Das sei von existenzieller Bedeutung. Gleichzeitig ruft er den Bundeskanzler auf, Tempo zu machen beim Aufbau der Brigade. Wir können uns nicht den Luxus leisten, auch nur eine Minute zu vergeuden, so Nauseda. Unser strategisches Sicherheitsumfeld erfordert ein noch schnelleres Tempo. Von Scholz kommt zum Thema nichts Neues, auch nichts zu möglichen weiteren Waffenlieferungen Deutschlands an die von Russland überfallene Ukraine. Die von der Regierung in Kiew gewünschten Taurus-Marschflugkörper werde man nicht liefern, sagt Scholz nach seinem Gespräch mit den drei Ministerpräsidentinnen Lettlands, Litauens und Estlands in Riga am Nachmittag. Die drei werben erneut vehement für mehr Ukraine-Hilfe.
We know that Russia's goal and unjustified imperial ambitions go far beyond Ukraine's border.
Russlands imperialistische Pläne enden nicht in der Ukraine, betont Litauens Regierungschefin Šimonytė. Und
I must reiterate once again that the security of the Baltic states directly depends on Ukraine's victory.
Die Sicherheit der drei baltischen Staaten ist direkt abhängig von einem Sieg der Ukraine gegen Russland.
Litauen drängt Olaf Scholz zu mehr Tempo beim Aufbau der Bundeswehrbrigade, Steffen Wurzel berichtete. Wie groß die Verstimmungen zwischen Deutschland und Russland wiederum sind, zeigt auch diese Meldung. Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, wurde von Berlin aus Moskau abgezogen. Vorübergehend. Oliver Neuroth.
Alexander Graf Lambsdorff wird Moskau für eine Woche verlassen. Er soll an Gesprächen in Berlin teilnehmen zur aktuell angespannten Lage zwischen Deutschland und Russland. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes nennt das ein übliches Verfahren. Nach ihren Worten nimmt die Bundesregierung die Cyberangriffe auf die SPD-Zentrale und mehrere Unternehmen sehr ernst. Die Bundesregierung macht eine Hackergruppe im Auftrag des russischen Geheimdienstes dafür verantwortlich. Das Auswärtige Amt spricht von einem Verhalten gegen unsere freiheitliche Demokratie und gegen Institutionen. Die Cyberattacken hatten mit Deutschlands militärischer Hilfe für die Ukraine zu tun. Firmen aus den Bereichen Rüstung, Luft- und Raumfahrt waren unter anderem betroffen. Dass ein Land einen Botschafter für eine gewisse Zeit zurückholt, ist keine Seltenheit und bedeutet nicht unbedingt eine Eskalation der Lage. Die Bundesregierung will im konkreten Fall offenbar ihren Unmut über die Hackerangriffe unterstreichen und ihren Protest ausdrücken.
Brasilien kämpft weiter mit bislang unvorstellbaren Überflutungen im Süden des Landes. Anne Herberg.
Von den größten Überschwemmungen in Brasiliens Geschichte spricht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von Kriegsszenarien, der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates Rio Grande do Sul. Anhaltende schwere Regenfälle haben große Teile Südbrasiliens regelrecht unter Wasser gesetzt. Aufgeweichte Berghänge rutschen ab, Flüsse traten über die Ufer, setzten Straßen und ganze Städte unter Wasser. Durch die Wassermassen drohen nun Staudämme zu brechen. Mittlerweile gehen die Behörden von mehr als 80 Toten aus, mehr als 100 Personen werden vermisst. Zudem wurden hunderte Verletzte registriert und mehr als 130.000 Personen sollen laut den Behörden ohne Unterkunft sein. Viele Gemeinden haben keinen Zugang mehr zu Trinkwasser oder Strom. Die Schäden seien so gewaltig, dass sie aus Sicht des zuständigen Gouverneurs nur durch einen sogenannten Marshallplan behoben werden könnten. Dringend bräuchten die Betroffenen Zugang zu Krediten und Hilfsgeldern für den Wiederaufbau. Rio Grande do Sul ist einer der wichtigsten Agrarstaaten Brasiliens. Ein Großteil der Ernten sowie des Viehbestandes dürften vernichtet worden sein. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der am Sonntag zu seinem zweiten Besuch innerhalb einer Woche in den Flutgebieten war, versprach rasche Hilfe der Bundesregierung für die Opfer. Zudem kündigte er einen Aktionsplan gegen klimatische Unfälle an. Dieser soll von Umweltministerin Marina Silva entwickelt werden. Details zu den Inhalten wurden jedoch noch nicht mitgeteilt.
Zweiter Tag im Reichsbürgerprozess in Stuttgart. Einer der Angeklagten will von Umsturzplänen so gut wie nichts mitbekommen haben. Kolja Schwarz.
Es sei ihm lediglich um den Schutz der Bevölkerung gegangen, betont Wolfram S. immer wieder in seiner stundenlangen Aussage vor dem Staatsschutzsenat in Stuttgart-Stammheim. Dem heute 55-Jährigen sei von Mitangeklagten erzählt worden, es werde einen Tag X geben, an dem das gesamte System in Deutschland zusammenbrechen könne. Deshalb habe er Laptops besorgt und zum Aufbau der Heimatschutzkompanien beigetragen. Immer wieder hielt das Gericht ihm vor, dass es bei den Treffen oft auch um Waffen gegangen sei. Wolfram S. hatte das nach seinen Erzählungen aber genauso wenig misstrauisch gemacht wie der Wehrpass einer geplanten neuen deutschen Armee. Die Anklage wirft Wolfram S. vor, eine IT-Struktur für die terroristische Vereinigung rund um Heinrich den 13. Prinz Reuß aufgebaut zu haben. Er habe Laptops für die Mitglieder besorgt und die Geräte zuvor mit Verschlüsselungstechnik und sicheren Messenger-Diensten ausgestattet, um sie vor dem Zugriff des Staates zu schützen.
An der Frankfurter Börse begann die neue Woche mit verhaltenen Rückkäufen, und zwar bei solchen Aktien, die zuletzt eher out waren. Aus Frankfurt Samir Ibrahim.
An einem eher ruhigen Handelstag kann der DAX zu Beginn der Woche trotzdem zulegen. 18.175 Punkte lautet der Endstand, damit unterm Strich ein Plus von 1%. Von Seiten der Unternehmen war der Tag eher nachrichtenarm. Aber die Laune der Verbraucher ist besser geworden, was die Kurse natürlich stützt. Zalando denn auch mit einem Plus von 3% ganz weit vorne im DAX. Und die Zulassungszahlen für Pkw in Deutschland sind kräftig gestiegen. Der Export deutscher Autos ebenso, was natürlich den Autowerten hilft. Nach einer sehr schwachen Vorwoche geht es vor allem für Mercedes und VW deutlich nach oben. Bei Mercedes kommen nach Meinung von Händlern auch noch Dividendenkäufe hinzu. Immerhin ist am Mittwoch Hauptversammlung. Die Aktien gewinnen rund 1%. Zu den Gewinnern gehören europaweit auch die Aktien von Versicherern. Auch hier eine Erholung. Anleger hatten sich zuvor von diesen Papieren haufenweise getrennt, nachdem es immer mehr Nachrichten zu hohen Kosten wegen Extremwetterlagen in Europa und den USA gekommen war. Anders als in Entwicklungsländern schlagen hierzulande schwere Überschwemmungen, Stürme oder Großfeuer sofort auch finanziell zu Buche. Trotzdem hält die Allianz an diesem Tag an ihrem Gewinnziel für dieses Jahr fest. Eine Aussage, die Anleger beruhigt. Die Aktie gewinnt gut 1,5%. Ein Unternehmen, das seine Zahlen erst noch vorlegen muss, ist Infineon. Der Konzern gerät trotzdem schon vorher in den Fokus. Die Aktie gewinnt fast 2%. Infineon hat eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technikausrüster Xiaomi bekannt gegeben. Dessen E-Auto SU7 wird künftig Leistungsmodule von Infineon bekommen.
Der Schlag ins Gesicht von Matthias Ecke war ein Schlag gegen uns alle und gegen die Demokratie selbst. So steht es in der Striesener Erklärung gegen Gewalt, die immer mehr Menschen unterschreiben. In Reaktion auf den Angriff gegen den sächsischen SPD-Europapolitiker Matthias Ecke. Dieser war am Freitag im Dresdner Stadtteil Striesen, daher der Name der Erklärung, beim Aufhängen von Wahlplakaten brutal von 4 Männern zusammengeschlagen und schwer am Kopf verletzt worden. Morgen sind dieser Angriff und was dagegen getan werden kann, Thema einer Sonderkonferenz der Innenminister. Heute interessierte vor allem, wer die 4 Täter im Alter von 17, 18 Jahren sind und was sie antrieb. Aus Dresden, Beate Dietze.
Inzwischen hat die Polizei die 4 mutmaßlichen Täter identifiziert. Einer der Beschuldigten ist 18 Jahre alt, die anderen 3 sind 17 Jahre. Näheres gaben die Ermittler zu den jungen Männern nicht bekannt, um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so Sabine Willegala von der Staatsanwaltschaft Dresden.
Ihnen wird zur Last gelegt, am Freitagabend einen tätlichen Angriff auf einen Europaabgeordneten der SPD und einen Wahlkampfhelfer der Grünen verübt zu haben. Zu den Einzelheiten der Ermittlungen kann ich mich nicht äußern, um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden.
Die jungen Männer sollen den Europapolitiker in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen haben. Das Motiv für die Tat ist bis jetzt nicht bekannt. Einer der Tatverdächtigen soll laut Landeskriminalamt dem rechten Spektrum zuzuordnen sein. In den kommenden Tagen sollen die 4 vernommen werden. Einer der Beschuldigten hatte sich gestern der Polizei gestellt und die Tat gestanden. Der 17-Jährige sei bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.
Der Beschuldigte hat selbst eingeräumt, den Europaabgeordneten niedergeschlagen zu haben. Die daraufhin von Staatsanwaltschaft und Polizei aufgenommenen Ermittlungen haben zu den weiteren Beschuldigten geführt.
Die Polizei hat die Wohnungen der Beschuldigten im Großraum Dresden durchsucht und Beweismaterial sichergestellt, das derzeit ausgewertet wird. SPD-Mitglied Falko Tesch ist heute wieder auf den Dresdner Straßen unterwegs, hängt Wahlplakate auf. Geschockt und trotzdem mit Wut im Bauch. Er war am Freitag gemeinsam mit Matthias Ecke unterwegs. Nur durch Zufall ist er dem Übergriff entgangen.
Wenn ich dann halt die Straße nach Osten gegangen wäre, hätte ich jetzt ein blutiges Gesicht. Aber wenn jetzt keiner mehr die Plakate aufhängt, dann hat halt auch niemand gewonnen damit. Also die müssen auch bei Regen aufgehängt werden, wenn man keine Lust hat, die Plakate eigentlich aufzuhängen oder rauszugehen. Und genauso muss man halt auch mit Pöbeleien klarkommen. Und jetzt in diesem Extremfall ist es dann halt auch mal eine Handgreiflichkeit gewesen. Und die nicht provoziert war, sondern einfach nur, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Auch Christian Bornheimer von der Dresdner SPD macht weiter Wahlkampf. Er hat während des Angriffs auf Matthias Ecke in einem anderen Stadtteil Plakate aufgehängt und kann es immer noch nicht fassen.
Meinem Genossen, mit dem ich unterwegs war, waren wir tatsächlich auch nicht die ganze Zeit gemeinsam unterwegs. Man hängt mal auf der einen Seite der Straße, auf der anderen Seite der Straße ein Plakat. Und das sind natürlich genau die Situationen, die wir jetzt auch versuchen, noch stärker in den Blick zu nehmen, dass wir immer zusammenbleiben.
Die Tat hat eine Debatte über Gewalt im Wahlkampf ausgelöst. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert ein schärferes Vorgehen und härtere Strafen gegen Gewalttäter. Innenminister Armin Schuster hat den schnellen Ermittlungserfolg gelobt. Es sei eine großartige Leistung der Polizei, hieß es. Damit werde ein unmissverständliches Signal gesendet, dass Gewalt im Wahlkampf nicht toleriert werde. Morgen will die sächsische Landesregierung über Maßnahmen zur Sicherheit im Wahlkampf beraten.
Beate Dietze berichtete. Und wir gehen noch einmal ins Ausland. Das ganz große Besteck für einen Staatsbesuch. Es wurde heute in Paris aufgefahren für Chinas Präsident Xi Jinping. Denn immer noch gibt es Hoffnungen, dass China mit Blick auf den Krieg in der Ukraine irgendwann doch nochmal seinen Einfluss auf Russland und Wladimir Putin ausspielen könnte. Doch am frühen Abend zeigte sich dann, trotz des großen Pomps, bei den heiklen Themen gab es kaum Annäherungen. Aus Paris, Caroline Diller.
Großer Pomp und militärische Ehren für Xi Jinping bei der offiziellen Begrüßung im Pariser Invalidendom. Diplomatischer Glanz und harte Themen. Man befinde sich an einem historischen Wendepunkt mit nie dagewesenen Bedrohungen, so Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Zusammenarbeit beider Länder könne helfen, für Stabilität zu sorgen. In diesem Kontext der Instabilität glaube ich, dass die Beziehungen zwischen China und Frankreich nützlich sein können. Für das Verhältnis zwischen Europa und China und für die Stabilität in der Welt. Ein wichtiger Punkt dabei, der Krieg gegen die Ukraine. Frankreich und die EU sind überzeugt, dass China als einer der wichtigsten Verbündeten Russlands Einfluss nehmen kann, um den Krieg zu beenden. Xi Jinping dagegen bekräftigte, dass sein Land sich als neutralen Akteur sehe. China ist nicht Ursprung des Konflikts und nicht Teil oder Teilnehmer. Wir bleiben trotzdem nicht tatenlos und spielen eine aktive Rolle, um den Frieden zu erreichen. Allerdings hat China die russische Invasion nie öffentlich verurteilt, liefert zudem zivile Güter an Russland, die auch zu militärischen Zwecken genutzt werden können. Man habe sich aber zumindest grundsätzlich auf einen gemeinsamen Ansatz verständigt, so Frankreichs Präsident Macron. Wir denken beide, dass ein olympischer Friede für alle Kriegsschauplätze der Welt helfen kann, nachhaltige Lösungen im Einklang mit dem internationalen Recht zu finden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür offen gezeigt haben, sich in diese Richtung zu engagieren, also alle Kriegsparteien zu einem olympischen Frieden während unserer Spiele aufzurufen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war da schon wieder abgereist. Macron hatte sie dazu gebeten, wohl als Signal an Xi Jinping, dass Europa nicht zuletzt in Handelsfragen China gegenüber geeint auftrete. Frankreich und die EU werfen China vor, durch massive staatliche Subventionen den globalen Wettbewerb zu verzerren.
Europe will not waver from making tough decisions needed to protect its economy and its security.
Die EU sei bereit, harte Entscheidungen zu treffen, um ihre Wirtschaft und ihre Sicherheit zu verteidigen, so Kommissionspräsidentin von der Leyen. Frankreich ist trotz allem an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China interessiert. Das zeigen unter anderem die 15 Handelsverträge zwischen französischen und chinesischen Unternehmen, die am Rande des Staatsbesuches unterzeichnet wurden, zum Beispiel in den Sektoren Energie- und Transportinfrastruktur. Am zweiten Tag des Staatsbesuches geht es für Macron und Xi in die Pyrenäen. Dort will Macron schwierige Themen im kleinen Rahmen vertiefen.
Caroline Düller berichtete. Und es gibt auch gute Nachrichten an diesem Tag. Sie betreffen unser Nachbarland Polen, das zurück ist. Zurück auf dem Boden demokratischer Grundsätze, an denen in den letzten Jahren die nationalkonservative PiS-Partei kräftig gerüttelt hatte, bis sie abgewählt wurde. Und jetzt ist Polen wieder eine lupenreine Demokratie, stellt die EU zufrieden fest und stellt daher ihr Rechtsstaatsverfahren gegen Polen ein. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem neuen Kapitel für Polen und gratuliert dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk auf X. Da hatte die EU-Kommission gerade in einem Prüfbericht festgestellt, dass in Polen kein klares Risiko mehr besteht für Verstöße gegen die Rechtsstaatsgrundsätze der Europäischen Union. Kommissionssprecher Christian Wiegand.
The acknowledgement by the new Polish government that
die Tatsache, dass Polen anerkannt hat, dass Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit bestehen, die angegangen werden müssen, die Verabschiedung eines Aktionsplans und die bereits in Polen unternommenen ersten konkreten Schritte lassen die Kommission zu der Schlussfolgerung kommen, dass es kein klares Risiko für Rechtsstaatsverstöße mehr gibt. Mit diesem klaren Risiko hatte die EU-Kommission vor mehr als 6 Jahren die Einleitung des sogenannten Artikel 7-Verfahrens gegen Polen begründet. Dieses Verfahren kann zum Entzug der Stimmrechte eines Mitgliedstaates führen. Allerdings, das haben die letzten 6 Jahre gezeigt, ist diese stärkste aller denkbaren Sanktionen offensichtlich eher eine theoretische Möglichkeit. Da dieses Risiko nun nach Auffassung der EU-Kommission nicht mehr existiert, will sie das Verfahren gegen Polen beenden. Noch einmal der Kommissionssprecher.
The Commission therefore intends to close the Article 7 procedure.
Über diesen Vorschlag werden die Mitgliedstaaten noch im Mai beraten. Anschließend liegt die endgültige Entscheidung dann wiederum bei der Kommission. Die polnische Ministerin für Entwicklung und Regionalpolitik, Katarzyna Pelczynska-Nalesz, begrüßte das Signal aus Brüssel. Das stärke Polen im Kreis der Europäischen Union, sagte sie einem polnischen Nachrichtensender. Es liege nun kein Schatten mehr auf ihrem Land. In ihrem Aktionsplan hatte die polnische Regierung angekündigt, künftig alle Urteile des Europäischen Gerichtshofs anzuerkennen, ebenso wie den Vorrang der EU-Gesetze. Die von der abgewählten PiS-Regierung deformierten Institutionen der polnischen Justiz sollen so umgebaut werden, dass die Unabhängigkeit der Rechtsprechung wieder gewährleistet ist. Allerdings sind dies bislang nur Absichtserklärungen. Die konkrete Reform des Verfassungsgerichts ist bislang zum Beispiel daran gescheitert, dass die Stimmen der Opposition und des von der PiS gestellten polnischen Präsidenten Andrzej Duda nötig wären. Entscheidend für den Vorstoß der Kommission sei aber die Haltung der polnischen Regierung, heißt es in der Brüsseler Behörde. Außer gegen Polen läuft derzeit auch noch ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn. In der Auseinandersetzung zwischen Budapest und Brüssel hat die Orbán-Regierung bislang keinerlei Konzessionen gemacht, die den Forderungen der Kommission entgegenkommen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass das Verfahren gegen Ungarn weiter vorangetrieben wird. Zu viele, vor allem kleine Mitgliedstaaten, fürchten, dass dies zu einem Präzedenzfall führen könnte, der irgendwann einmal auch gegen sie selbst gewendet werden könnte.
Es ist die Nagelprobe für die Ampelkoalition. Schafft sie es, den Haushalt 2025 zustande zu bringen oder nicht? Aktuell wollen die meisten Ministerien viel mehr ausgeben, als Finanzminister Lindner bereitstellen könnte. Doch seine Sparappelle verhallen bislang. Nun bekommt er Rückenwind vom Stabilitätspakt, vom Stabilitätsrat. Denn der hat heute unmissverständlich vor Staatsfinanzen gewarnt, die bis 2028 aus dem Ruder laufen. Martin Polanski.
Die Lage der öffentlichen Finanzen bleibt über Jahre angespannt und die Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr wird für Bundesfinanzminister Christian Lindner besonders schwierig. So lässt sich die Situation nach dem Treffen der Finanzminister von Bund und Ländern kurz zusammenfassen. Lindner hat inzwischen die Ausgabenwünsche aller Bundesministerien für 2025 vorliegen. Die Mehrheit der Ressorts, so Lindner, orientiere sich dabei in etwa an den knappen Vorgaben.
Es gibt aber einzelne Ressorts, die exorbitante Wunschzettel eingereicht haben. Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen gewissermaßen. Das ist so nicht akzeptabel.
Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Lindner nennt zwar keine konkreten Ministerien, aber das Auswärtige Amt, das Entwicklungs- und das Verteidigungsministerium haben zuletzt deutlich gemacht, dass sie mehr Geld wollen, mit Verweis auf die krisengeprägte Weltlage. Alle drei Ministerien sind vor allem international aktiv.
Deutschlands Wirtschaftskraft reicht nicht mehr aus, um im gewünschten Umfang Steuergeld ins Ausland zu geben. Wir müssen uns konzentrieren und wir müssen treffsicherer werden. Jedes Projekt, das mit deutschem Geld im Ausland finanziert wird, muss vor den Bürgerinnen und Bürgern begründbar sein. Und hier haben wir gewiss in den nächsten Wochen eine ganz intensive Debatte zu führen.
Lindner dürfte dabei darauf drängen, die auch absehbar schwierige Finanzlage im Blick zu haben. Deutschland wird in den kommenden Jahren die europäischen Vorgaben für das gesamtstaatliche Defizit verfehlen. Zu dieser Einschätzung kommt der sogenannte Stabilitätsrat, in dem die Finanzminister von Bund und Ländern vertreten sind. Unmittelbare neue Sparzwänge dürften dadurch zwar nicht entstehen, weil die EU-Fiskalregeln gerade erst reformiert wurden, um sie flexibler anwenden zu können. Aber auf dem Papier sieht die deutsche Finanzplanung möglicherweise sogar besser aus, als sie in Wirklichkeit ist. Darauf verweist Thies Büttner, der Chef des unabhängigen Beirats, der den Stabilitätsrat wissenschaftlich berät. Büttner spricht von vielen unbeantworteten Fragen, wie bestimmte Dinge zukünftig finanziert werden sollen.
Was betrifft die Klimapolitik, das betrifft die Frage der Verteidigungsausgaben. 2028 beginnt dann auch die Tilgung der Corona-Schulden mit einem Betrag ja in der Größenordnung von 9 Milliarden. 2028 soll auch die Rückzahlung der EU-Schulden beginnen. In den Sozialversicherungen zeichnen sich höhere Defizite ab.
Der Finanzwissenschaftler Büttner verweist darauf, dass beispielsweise in der Rentenversicherung weitere Finanzierungsrisiken absehbar sind. Angesichts dieser Lage zeichnen sich neue Debatten über die Schuldenbremse bereits ab. Die SPD-Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen.
Ja, ich persönlich glaube, wir brauchen diese Debatte. Und ich füge hinzu, ich glaube, wir können sie uns auch leisten.
Auch aus der Bundes-SPD und von den Grünen kommt regelmäßig die Forderung, an die Schuldenbremse ranzugehen, was die FDP wiederum entschieden ablehnt. Die Lage der öffentlichen Finanzen ist angespannt und die Haushaltsaufstellung für 2025 wird mit Sicherheit nicht so schön wie Weihnachten.
Martin Polanski berichtete. Es wird 23.54 Uhr, Zeit für die Presseschau. Khalid Nahar hat die Zeitungskommentare ausgewertet und Richard Hucke trägt sie vor.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Wiederwahl von Friedrich Merz als Parteichef der CDU. Die Wahl musste Merz nicht fürchten, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus, die Latte lag zwar hoch, aber für seine Stärke als Parteivorsitzender werden andere Ergebnisse ausschlaggebend sein, die der Europawahl und die der drei Landtagswahlen im September. Was rund um diese Wahlen geschieht, entscheidet über die Kanzlerkandidatur. Da geht es auch um Kampf gegen Söder, aber in erster Linie um politisches Geschick gegen Wüst. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, nach jetzigem Stand könnte Friedrich Merz es auf ähnliche Weise schaffen wie Olaf Scholz im Jahr 2021. Einfach stillhalten und die anderen ihre Fehler machen lassen. Könnte aber auch sein, dass man es von der CDU genauer wissen will. Die Frankenpost aus Hof meint, Ecken, Kanten, politische Attacken oder negative Überraschungen, die man sonst von ihm geliefert bekommt, bleiben aus. Weil er weiß, dass er sich damit selbst zum Verhängnis wird. Die Leipziger Volkszeitung ergänzt, seine persönlichen Werte bei Frauen und jungen Menschen sind katastrophal. Entgleisungen in den vergangenen 2 Jahren haben sein öffentliches Bild beeinflusst. Kinder von Migranten als Paschas zu bezeichnen oder Asylbewerber und Deutsche wegen Zahnarztterminen auseinanderzutreiben, ist eines Kanzlerkandidaten nicht würdig. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder glaubt, auf dem Parteitag probierte er einen neuen, weit weniger temperamentvollen Ton. Den, so die Überlegung, kann er sich innerparteilich nach 2 Jahren Arbeit an der CDU-Spitze leisten. Kämpfen muss er nicht mehr um die Unterstützung innerhalb, sondern außerhalb der Partei. Die Tageszeitung fragt, aber bleibt das so, wenn Merz im Wahlkampf unter Druck gerät? Oder, noch deutlich gefährlicher, wenn ihm das als Kanzler passiert? Merz hat für die CDU einiges bewirkt, für die Partei aber bleibt er ein Risiko. Und würde er Kanzler, könnte er dies auch für das Land sein. Der militärische Einsatz Israels in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ist Thema in der Badischen Zeitung aus Freiburg. Die Erfahrung aus anderen Kampfzonen im Gazastreifen zeigt, jede noch so begrenzte Operation neigt dazu, auszuufern. Denn sobald die Truppen abziehen, kommen die Hamas-Kämpfer zurück. Niemand weiß, was die längerfristige Strategie sein soll, um das Schicksal der Menschen in Gaza in neue Hände zu übergeben. Der Kölner Stadtanzeiger kritisiert, Israels Ministerpräsident Netanyahu rast immer tiefer in die Sackgasse. Zu Recht verweisen die Angehörigen der Geiseln darauf, dass der Krieg alle seine Ziele verfehlte. Weder brachte er die Entführten heim, noch steht die Hamas vor dem Ende.
Das war die Presseschau, heute vorgetragen von Richard Hucke. Und damit endet die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.